Wir setzen heute fort mit dem ersten Petrusbrief und lesen den zweiten Vers. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Wir werden uns heute damit beschäftigen, was es bedeutet, auserwählt zu sein gemäß der Vorsehung, auserwählt in der Heiligung des Geistes und auserwählt zum Gehorsam. Als erstes haben wir den Punkt, die Errettung Gottes. Das ist eine Gnadenwahl. Petrus, er möchte die zerstreuten Judenchristen trösten. Er möchte sie stärken, er möchte sie befestigen. Und deshalb schreibt er, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Oder die andere Übersetzung sagt, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Was ist besser geeignet, als den Menschen in dieser Situation die Grundlage für ihre Hoffnung zu zeigen, sie auf den Grund ihres Standes hinzuweisen? Wenn wir ins Alte Testament schauen und einmal ein paar Beispiele vor Augen führen, wie zum Beispiel David oder auch Josua oder Elisa, wenn sie etwas tun sollten im Auftrag Gottes, es war für sie immer wichtig zu wissen, Gott, bist du dabei? Entspricht das deinem Willen? Und sie haben Gott befragt. Bist du da? Ist das das, was du willst? Als Elisa den Dienst des Propheten übernehmen sollte von Elia, hat er gesagt, bitte, gib mir Gott den Geist Elias. Was nichts anderes bedeutet als, Gott, möchte auch in dieser Beziehung zu dir stehen. Ich möchte auch mit dir in Verbindung stehen. Ich möchte von dir geleitet werden, genauso wie Elia es war. Und als dann Elisa in einer sehr, sehr schwierigen Situation war und eingekesselt von vielen Mächten, von vielen Streitkräften, die ihm den Garaus machen wollten, dann sieht er die ganzen Streitmächte, aber er sieht auch die ganzen himmlischen Heerscharen. Und er bittet für seinen Knecht in 2. Könige 6, Vers 17, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Ich denke, das ist auch genau das, was Petrus in seinem Brief den zerstreuten Menschen an die Hand geben will. Gott, öffne ihnen die Augen über den Stand, den sie in dir haben, damit sie sehen, dass das, was sie erleben müssen und die Dinge, die sie tun müssen, dass sie das aus einer Situation heraus tun, die absolut sicher ist. Sicherheit ist auch ein Stichwort, das heute in vieler Munde ist. Vielmehr in der Hinsicht, dass man es negativ formuliert, dass man eher von Unsicherheit spricht. Welcher Mensch möchte nicht Sicherheit im Handeln haben? Und warum sind heute so viele aufgedreht oder aufgelöst, panisch? Weil sie keine Sicherheit mehr sehen. Ein ganz einfaches Beispiel haben wir heute Morgen selbst praktiziert, ja, beim ersten Lied, das wir gesungen haben, das zweite war es. Hatten wir plötzlich keine Sicherheit mehr in der Melodie. Und das ging nicht richtig vorwärts, ja? Die Entscheidung, die wir dann hatten, war, lass uns das nächste Lied singen. Aber so können wir es mit unserem Leben nicht machen. Komm, lass uns das nächste Leben anfangen. Wir wissen nicht mal, wie es weitergeht. Es muss irgendwie weitergehen. Auch wenn die Unsicherheit da ist, auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber genau deshalb ist es jetzt wichtig, und deshalb habe ich mir heute auch nur einen einzigen Vers vorgenommen, den zweiten Vers, weil ich denke, das ist die Grundlage für den gesamten Petrusbrief. Den Petrus hier, eine Wahrheit, die Petrus hier vorne dran stellt, damit die Menschen, die seinen Brief lesen, verstehen, aus welcher Plattform, auf welcher Plattform sie stehen und von wo aus sie agieren können. Dass sie eine sehr, sehr, sehr sichere Festung haben, auf der sie stehen. Auch Paulus hat die Epheser darauf hingewiesen, wer ihre Errettung geplant hat und warum. Und das lesen wir in Epheser 1, die Verse 4 bis 6. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Stellt euch vor, ihr habt einen Auftrag, an einer extrem gefährlichen Meeresstelle ein Licht für alle dort fahrenden Schiffe zu errichten. Variante A wäre, du nimmst dir ein großes, starkes, massives, schaukelfreies, fast unsinkbares Schiff und errichtest dort oder installierst dort eine hohe Lampe. Wenn du ruhiges Wasser hast, wirst du bestätigt in deiner Entscheidung. Gut, günstig, effektiv. Was ist, wenn ein Sturm aufkommt? Naja, wackelt ein bisschen. Aber so ein großer Koloss, hält man sich irgendwo an der Reling fest und gut. Aber was ist, wenn ein richtig, richtig heftiger, fürchterlicher Orkan kommt? Wenn das Wasser so unruhig wird, dass es das Zehnfache der Schiffsgröße übersteigt in seinen Schwankungen, dann merkst du, dass auch das nicht perfekt war. Das Restrisiko musst du tragen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, jedes von Menschen erbaute Werk, jede von Menschen gebaute Sicherheit hat immer ein Restrisiko. Weil wir halt nicht perfekt sind, richtig? Weil wir als Menschen immer nur abgucken können in dem, was wir konstruieren. Die Flugzeuge sind alle nur abgeguckt von den Vögeln, so in ihrer Technik. Die Schiffe von den Fischen und so weiter und so fort. Der Mensch guckt immer bei der Natur ab. Er kann nichts schöpfen, erschaffen. Er guckt ab und deswegen ist es nie perfekt. Also wählst du lieber eine Variante, die in sich fest ist und baust einen Leuchtturm auf einen Felsen, der aus dem Meer hervorragt, der mit dem Untergrund unter dem Meer befestigt ist, verankert und verbunden ist. Und wenn jetzt ein Sturm kommt, dann bleibst du ruhig. Weil du weißt, die Grundlage, auf der du stehst, das ist ein unverwüstlicher Fels, stärker als jede Bedrohung des Meeres. Und ich denke, genau deshalb beginnt Petrus seinen Brief hier mit dem Ratschluss Gottes und weist die Leser darauf hin, es war ja nicht ihre Idee, Gottes Kinder zu werden, zu ihm zu kommen, die Errettung von ihrer sündigen Natur und das Ziel, auf das sie hinstreben, das haben sie von Gott bekommen. Und weil es von Gott ist, nämlich das Ziel und der Weg, auf dem sie gehen müssen, Deswegen ist die Grundlage genauso fest wie der Schöpfer dieser Dinge selbst. Die Errettung, die Gott den Menschen gibt, ist so fest wie Gott selbst, weil er der Schöpfer ist. Nicht du hast Gott erwählt, sondern Gott hat dich erwählt. Das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Die Errettung deiner Person war nicht dein Gedanke, sondern Gottes Gedanke. Ein Gedanke deines Schöpfers. Und das Bewusstsein dieses Erbarmens von Gott über dich, das gibt dir und gab auch damals den Judenchristen in der Zerstreuung Mut und Festigkeit. Also auch wenn wir in dieser Welt eine zerstreute kleine Schar sind, wenig und wir nichts zählen, so hat uns doch der Schöpfer selbst zu einem überaus großen Erbe bestimmt. Das sagt Petrus später in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, von Gott Auserwählte. Oder Paulus sagt das in Römer 8, Vers 33. Wer will sich gegen die Auserwählten Gottes? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Für Auserwählte Gottes liegt die Rechtfertigung bei ihm. Du musst dich nicht mehr rechtfertigen wegen deines großen Schiffes, das du gewählt hast und das nicht stark genug war. Du musst dich nicht mehr wegen des Restrisikos aufregen, bekümmern oder rechtfertigen. Das liegt alles in Gottes Hand. Gott ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und das sollte den Christen in der Zerstreuung zum Trost sein, dass sie trotz der misslichen Lage, in der sie waren, in Gottes Hand sind. In Gottes Hand. Gott hat nicht von ferne irgendwie zugeschaut mit dem Fernglas. Mal gucken, wie es meinen Kindern dort geht auf der Erde. Er trägt sie auf seiner Hand. Sie sind in der Rechten Gottes. Und deshalb können wir sagen, die Erwählung ist ein ausschließlicher Gedanke Gottes. Und dazu lesen wir Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Diese Auswahl hat Gott getroffen vor Grundlegung der Welt. Und damit ist sicher, dass Gott uns nicht erwählt hat wegen irgendwelcher Dinge, die wir getan haben. Das hat er in seiner weisen Voraussicht nach dem Willen, nach dem Wohlgefallen seines Willens getan. Das heißt, dass Gott dich nicht um deinetwillen erwählt hat, sondern um seinetwillen, um seiner selbst willen. Du warst nicht würdig, dass Gott dich wegen dir selbst erwählt hat. Gott hat nicht etwas Besonderes oder Attraktives an dir gesehen, weshalb er dich erwählt hätte. Nein, Gottes Erwählung ist in sich selbst begründet. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, bevor überhaupt ein Mensch lebte. Damit du in seinem Sohn Jesus Christus zu Kindern Gottes, zu einem Kind Gottes wirst. Das ist die Gnade Gottes, die unverdiente Gnade Gottes, die er dir geschenkt hat. Und diese Gnade ist dir von Gott geschenkt worden. Du hast sie nicht erarbeitet. Diese Gnade hattest du auch nicht vor deiner Errettung in irgendeiner Weise verdient. Du hast sie auch heute nicht verdient. Und du wirst sie auch in Zukunft nicht verdienen. Du wirst sie auch nie verdienen können. Dass du errettet bist, das ist allein ein Geschenk Gottes. Und das wird sich auch nie in deinem Leben ändern. Egal, wie gottbezogen oder wie ichbezogen du lebst. Dein Verdienst oder Nichtverdienst bestimmt nicht Gottes Gnade. Und diesen wunderbaren Trost hat Petrus den bedrängten Christen beschrieben, damit sie sich auf Gott verlassen, der sie selbst erwählt hat. Damit bekommen wir für unsere Errettung eine Perspektive, die uns Sicherheit gibt. Sicherheit, auf Gott zu vertrauen. Nicht die Unsicherheit. Ja, was ist, wenn mir das mal zu schwer wird? Was ist, wenn mal der Teufel doch einen Trick findet und ich durchschaue ihn nicht? Diese Angst brauchst du nicht haben. Du darfst dich auf Gott verlassen. Es ist Gottes Werk in dir. Was Gott anfängt, das bringt er auch zum Ende. In Römer 11, Vers 29, da geht es um die Berufung des Volkes Israels, aber auch um die Einstellung Gottes generell. Er sagt dort, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Weil die Errettung ein Gedanke Gottes war, darfst du dich getrost auf Gott verlassen. Besonders, wenn du merkst, dass du es mit deinem Verhalten nicht verdient hast. Und dieses Bewusstsein, dass es Gottes Sache ist, das gibt uns Festigkeit und einen starken Stand in dieser unsicheren Zeit. Weil völlig egal, wie das Wetter um uns herum ist, in Gott sind wir sicher. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. In Jakobus 1, da heißt es, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, es kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Gabe des ewigen Lebens und auch sonst jede gute Gabe, sie kommt von oben. Sie kommt vom Vater, bei Gott, von Gott, bei dem keine Veränderung ist. Wir schlussfolgern, Gott hat dich nach seinem unveränderlichen Willen wiedergeboren. Somit steht am Anfang deiner Errettung Gottes Wille und nicht dein Wille. Unser majestätischer Schöpfer erwartet nicht auf eine Audienzanfrage von dir, sondern er geht selbst und sucht jeden Einzelnen. Er erwählt. Das ist die Grundlage, die Petrus hier klarstellt. Erwählt nach dem Plan Gottes, nach der Vorsehung Gottes. Das ist die Grundlage für all das, was wir tun, erleben und erfahren sollen. Und Petrus macht hier klar, ihr seid erwählt. Und das gibt euch einen sicheren Stand. Aber nicht einen sicheren Stand, sodass ihr euch hinlegen könnt, Däumchen drehen und auf die Ewigkeit warten könnt. Nein, ihr seid erwählt auf diesen festen Stand, damit ihr aus diesem festen Stand heraus aktiv werdet. damit ihr aus diesem festen Stand heraus etwas tut und dass etwas an euch getan wird. Wozu hat Gott dich erwählt? Wir haben hier in Vers 2 ganz klar die Aussagen, zum einen erwählt in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also wir haben einen sicheren Halt. Zum Ersten in der Heiligung des Geistes, was bedeutet zu unserer Veränderung. Du bist erwählt in der Heiligung des Geistes. Du bist nicht unbewusst oder unbeteiligt zu Gottes Kind geworden. Ja, wir haben, wenn wir jetzt die NGÜ-Übersetzung nehmen, da heißt es, die Erwählung entspricht dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Das heißt, du bist erwählt, um von Gott selbst passend gemacht zu werden. Du sollst nicht bleiben, wie du warst. Du sollst nicht unverändert bleiben, sondern du sollst von Gott passend gemacht werden. Du sollst verändert werden in das Ebenbild Jesu Christi. Das hat Gott von Anfang an durch seinen Heiligen Geist an dir gewirkt. Er hat dir deinen sündigen Zustand gezeigt. Er hat dich in deinen Sünden überführt. Du hast zugegeben, dass du ein Sünder bist und anerkannt, dass du als Sünder verloren gehen musst. Und dann hat Gott dir durch den Heiligen Geist sein Erlösungswerk vor Augen gestellt und hat dir den Glauben an die Tatsache geschenkt, dass er für dich die Strafe getragen hat, die du verdient hast. Wenn wir also von Gottes Gnade reden, dann müssen wir auch unbedingt von der Wahrheit reden, nämlich von der, dass du dem Willen Gottes ungehorsam warst, dass du auch jetzt noch oft seinem Willen ungehorsam bist. Es ist die Wahrheit, dass du als Ungehorsamer folglich auch die Strafe des ewigen Todes verdient hast, auch heute noch. Verdient hast. Das ist unser Verdienst. Ewige Trennung von Gott. Aber hier bringt Gott seine Gnade ins Spiel. Und Jesus Christus hat in dieser Gnade deine Strafe und meine Strafe völlig auf sich genommen, freiwillig auf sich genommen, damit du leben kannst. Du bist erwählt in der Heiligung des Geistes. Gott lässt dich nicht verloren, so wie du warst, sondern Gott macht dich zu einer neuen Kreatur, zu einem Menschen, zu einem Glied in seinem Leib. Du darfst leben. Du darfst ewiges Leben. Du darfst Gott in dir haben. In 1. Korinther 6, Vers 11, da heißt es in der zweiten Hälfte, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Gott hat uns geheiligt, reserviert, zweckbestimmt für sich. Nicht mehr offen für die Sünde, exklusiv für Gott. Leben für Gott, geheiligt, abgewaschen, gereinigt, gerechtfertigt. Das hat Gott in der Heiligung des Geistes mit uns gemacht oder macht er. Und in Hebräer 10, in den Versen 10 und Vers 14, da heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und Vers 14, mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Gott macht ganze Sache. Er wird dich und mich nicht auf halber Strecke liegen lassen und sagen, ach, ich habe mich vertan. Mit dem ist doch nichts anzufangen. Irgendwie habe ich mehr Hoffnung gehabt. Das wird nicht passieren. Diejenigen, die Gott heiligt, die hat er auch für immer vollendet. Vertraue darauf und nimm es bewusst wahr. Gott verändert dich. Er wird dich nicht in Ruhe lassen, wenn du in Sünde lebst. Er wird dich nicht so lassen, wie du bist. Er will dich verändern in sein Ebenbild. Und dafür brauchen wir verschiedenste Situationen. Dafür brauchen wir Anfechtung. Dafür brauchen wir Prüfungen und Bedrängnisse und ungemütliche Situationen, damit unser Vertrauen, unser Anker in ihm immer wieder aufs Neue geprüft wird. Aha, wie stark ist es jetzt? Gut, gewachsen. Ah nein, hier bist du noch nicht gewachsen. Hast du gemerkt? Da hat es dich wieder aus der Kurve gehauen. Da musst du aufpassen. Gehen wir nochmal in die nächste Runde. Und dann kommt wieder eine Prüfung. Okay, jetzt hat's geklappt. Schön, dann können wir in die nächste Lektion gehen. Gott bleibt dran, er verändert uns. Das, was wir, wo wir manchmal denken, oh Mann, wieso ist das alles so schwer, so schwierig? Gott meint es gut mit uns. Er nimmt uns rein in diesen Veränderungsprozess. Wir selbst würden es ja nicht schaffen, ehrlich. Wir sind so von uns überzeugt, wir würden noch nicht mal die Fehler sehen, die wir haben. Wir würden noch nicht mal merken, dass wir falsch sind. Wir fliegen aus der Kurve und denken, wir sind wunderbare Flugmeister. Anstatt zu kapieren, wir sollten auf der Straße geblieben sein. So sind wir. Ja, wir bilden uns dann manchmal auch noch etwas darauf ein. Auf unsere Fehler. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, der euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Die andere Übersetzung sagt, auserwählt in der Heiligung des Geistes und auserwählt zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Du bist auserwählt worden von Christus durch seinen Tod, durch seinen Opfertod, durch das Lassen seines Lebens gereinigt zu werden, von den Sünden befreit zu werden, abgewaschen von der Schuld, abgewaschen von dem Bann des Todes, befreit, Gott jetzt gerechtfertigt zu dienen. Römer 6, Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Du bist erwählt in der Heiligung des Geistes. Und du bist erwählt zum Gehorsam. Also nicht nur, dass du transformiert wirst, dass du verändert wirst, sondern dass du auch aktiv bist, dass du selbst etwas tust aus diesem Stand heraus. Gehorsam sein, Gottes Willen erfüllen, Gottes Worten folgen. Wie solltest du Gottes Wort auch folgen, wenn du keinen sicheren Stand hättest? Wenn du keinen festen Boden unter den Füßen hättest? Wie solltest du ein Licht sein, wenn dein Schiff gerade selbst untergeht und mit der Laterne zusammen unter Wasser ist? Gottes Willen treu und richtig erfüllen geht nur, wenn du auf der richtigen Plattform stehst, nämlich auf seinem Willen, in seiner Erwählung als Kind Gottes, errettet von Gott. Das Ziel des Briefes hier ist es, dass die Leser ermahnt werden und dass Petrus hier bezeugt, was die wahre Gnade Gottes ist, in der sie stehen. Ja, schon Paulus und Judas, sie hatten zu kämpfen gegen den Missbrauch der Gnade, zum Beispiel durch Gesetzlichkeit. Im Brief an die Galater, da heißt es, oder da wird beschrieben, wie manche meinen, man müsste der Gnade Gottes nachhelfen durch eigene Leistung. Sie haben die Gnade Gottes missverstanden, falsch interpretiert, falsch ausgelegt. Oder im Judasbrief, da geht Judas darauf ein, dass manche die Gnade Gottes in die Ausschweifung und in die Zügellosigkeit verkehrt haben. Also gemeint haben, oh, Gott hat mich jetzt frei gemacht, jetzt kann ich machen und tun und lassen, was ich will. Endlich mal bin ich ein freier Mensch. Das ist nicht die wahre Gnade. Das ist nicht die Gnade, die Gott uns gibt. Petrus zeigt uns deshalb in seinem ersten Brief auf, wie die wahre Gnade Gottes aussieht. Er sagt, Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Oder die andere Übersetzung bringt das so an, auserwählt zum Gehorsam. Die Gnade Gottes erwählt dich zum Gehorsam. Ein sehr unpopuläres Wort. Heute soll ja jeder seinen freien Willen haben. Ich habe ein anderes Buch geschenkt bekommen, da war gestern genau dieses Thema drin. Ich weiß nicht, wer es auch gelesen hat. Das Buch, das ihr auch bekommen habt. Der Mensch wird nie glücklich, wenn er seine Freiheit in der Selbstbestimmung sucht. Gott hat den Menschen so nicht geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen in eine regierte Welt hinein, in eine Welt, in der Gott der Schöpfer und Herr ist. Und wenn der Mensch versucht, selber Herr und Gott zu sein, wird er nie glücklich, weil er das nicht kann, weil er das nicht vermag. Gott hat dich erwählt zum Gehorsam. Gott hat es dir nicht freigelassen, weiter in der Sünde zu leben. Die wahre Gnade Gottes, sie zwingt dich einerseits nicht zu leiblichen Übungen, die dich nur anstrengen, aber nichts nützen. Und andererseits, da komme ich gleich drauf, also einerseits zwingt sie dich nicht dazu. Ja, in der Apostelgeschichte 15 haben wir einen Bericht, wo die Apostel und die Ältesten sich treffen mit Paulus und mit Barnabas, da in Jerusalem, um zu beraten, nach welchen Grundsätzen die gläubig gewordenen Heiden leben sollten. Und sie kommen zu dieser Schlussfolgerung, da steht in Apostelgeschichte 15, Vers 10 und 11, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf jegliche Weise wie jene, auf gleiche Weise wie jene. Also Petrus, der beschreibt den krampfhaften Versuch, die Gebote zu halten, als Gott versuchen. Also wenn du selbst versuchst, dich zu heiligen, also dich selbst gemäß Gottes Bestimmungen würdig umzugestalten, dann kommt das einem Gottversuchen gleich. Denn damit versuchst du ja, dich Gott gleichzustellen und zu beweisen, dass du auch das schaffst, was nur Gott schaffen kann. Was nur er in seiner Gnade bewirken kann. Du kannst dich selbst nicht in Gottes Ebenbild verändern. Wenn du es versuchst, dann tust du etwas, was Gott tun muss. Und bist bockig. Gott, ich kann das selber, das brauchst du mir nicht beibringen. So wie kleine Kinder, ich will selber essen. Dann geht der Löffel mal hierhin, mal dahin, mal hierhin. Okay, ist schwacher Vergleich, ne? Kinder lernen das irgendwann. Aber wir werden das nie lernen, weil wir das nicht können. Wir müssen es Gott überlassen. Wir müssen lernen, ihm gehorsam zu sein. Ihm zu folgen. Ihm die Herrschaft, das Regiment zu überlassen. Wir müssen lernen, genau das zu tun, was er will. Nicht, was ich will, was ich meine, was dran ist. Petrus hat es selbst erlebt, wie anfällig man ist, Gottes Gnade zu verdrehen. Da gab es eine Situation in Antiochia. Da verhält er sich frei aufgrund der Gnade und hat Gemeinschaft mit den Heiden. Ja, er hat ja gelernt, als das Tuch mit diesen interessanten Tieren darunter kam, dass Gott auch für die Heiden da ist, dass Gott auch die Heiden erwählt hat. Also gut, dann möchte ich nach dieser freien Gnade auch mit den Heiden Gemeinschaft haben. Hatte er auch, war gut. Aber dann tauchen Judenchristen aus Jerusalem auf. Was macht Petrus? Tut er so, als ob er das Gesetz halten würde und distanziert sich von den Heidenchristen wieder und sitzt nur mit den Judenchristen zusammen. Und Paulus rügt ihn sehr scharf, ja, weil das nicht richtig war, weil er hier nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums gehandelt hat. Das lesen wir in Galater 2, Vers 14. Also Petrus weiß, wie schnell man dabei ist, die Gnade Gottes umzudrehen, zu verkehren, zu missbrauchen. Und deswegen beschreibt er hier die Gnade Gottes und dass wir erwählt sind, gehorsam zu sein. Sie zwingt uns einerseits nicht, aber andererseits, jetzt kommt es andererseits, lässt die Gnade uns nicht in unseren Lüsten. Und das beschreibt Petrus in Kapitel 2, Vers 15 und 16. Er sagt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern, jetzt kommt's, als Knechte Gottes. An einer anderen Stelle sagt Paulus, als Sklaven Christi. Ohne einen eigenen Willen, dem Willen Gottes ergeben zu sein. Glaub mir, es ist das Sicherste, was dir passieren kann. Dich dem Willen Gottes zu ergeben. Warum ist es das Sicherste? Weil es der einzige Weg ist zu Gott. Alle anderen Wege befinden sich außerhalb dieser Plattform Gottes und führen ins Verderben, früher oder später. Der eine wird schnell und klanglos zugrunde gehen. Die anderen werden riesig groß werden und mit großem Tamtam zugrunde gehen. Aber zugrunde gehen werden alle. Alle, die nicht sich Gott ergeben haben, die Gott nicht als ihren Herrn akzeptieren und ihm nachwandeln. Nur die Knechte Gottes haben hier die Sicherheit, dass sie im Gehorsam den richtigen Weg gehen. Die Gnade Gottes erwählt dich zum gehorsamen Knecht. Und da geht es nicht darum, dass Gott dir hilft, dass es dir gut geht. Also, dass du glücklich bist, eine gute Familie hast, dass du Erfolg hast, ein sorgenfreies Leben hast, ein entspanntes Leben führen kannst, damit alle deine Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt werden und Wünsche erfüllt werden. Ja, Gott kann dir das alles schenken, wenn er damit seine Ziele in dir erreicht. Aber es muss nicht sein. Erwählt bist du nicht zu Reichtum und Wohlstand, sondern erwählt bist du zum Gehorsam gegenüber Gott. Und wenn Gott der Meinung ist, dafür brauchst du Reichtum, dann gibt er dir den Reichtum. So wie Salomo. Oder Weisheit. Und wenn er der Meinung ist, mit Reichtum kann dieser Mensch nichts anfangen, dann gibt es kein Reichtum. Aber das ist alles in Ordnung. Warum? Weil es Gottes Pädagogik ist, uns zum Ziel zu führen. Und das ist der einzige Weg, der uns zum Ziel führt. Gottes Weg ist der Weg. Also lasst uns froh und frei Gott folgen. Und Freiheit im biblischen Sinne heißt, wir sind jetzt frei von uns selbst, Christus zu folgen. Wir sind nicht frei von Gott selbst zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern wir sind frei von uns, Christus zu folgen. Das ist biblische Freiheit. Das ist Freiheit, die uns in der Gnade geschenkt ist. In 1. Petrus 3, Vers 18, da sagt Petrus, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Ja, Jesus führt dich in seiner Gnade zu Gott. Und in dieser Gegenwart Gottes kannst du nicht weiter in Sünde leben. In seiner Gegenwart kannst du und willst du das auch nicht mehr. Da willst du nur noch Gottes Willen tun. Die wahre Gnade führt dich also mit Gottes Kraft in den Gehorsam und in den Sieg Jesu über die Sünde. Und dafür übernimmt Gott selbst unsere Heiligung. Er selbst gestaltet uns um, damit wir seiner Berufung würdig wandeln. Sehr gutes Beispiel haben wir in Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Merken wir, wie Gott sich hingibt in seinem Sohn. Er selbst sorgt dafür, dass wir verändert werden. Wir sind berufen, wir sind erwählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam Christi. Oder Titus 2, Vers 11 und 14, 11 bis 14. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gottes Gnade nimmt uns in Zucht. Er bereitet uns zu einem Volk des besonderen Eigentums vor. Das heißt, wenn wir in der Gnade Gottes leben, dann heißt das für uns Demut, Unterordnung, Gehorsam. Anstatt zum Sohn oder Tochter des Ungehorsams, wie Paulus das in Epheser 5, Vers 6 beschreibt, bist du zu einem Kind des Gehorsams geworden. 1. Petrus 1, Vers 14 und 15 sagt es, dass wir als gehorsame Kinder heilig sein sollen in unserem ganzen Wandel. Durch Gottes Gnade bist du befreit von dem Bann der Sünde. Bist du erlöst, um dem Willen Gottes unterworfen zu werden. Es wird dein höchstes Glück. Glückseligkeit, unter Gott gehorsam zu sein. Und was das praktisch bedeutet, das werden wir dann in den nächsten Predigten beleuchten, wenn wir zu Vers 13 bis 17 kommen. Da geht es um unseren Gehorsam gegenüber Gott, dass wir unseren Wandel in Gottesfurcht führen sollen, oder in Kapitel 2, wenn es dann um den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit am Arbeitsplatz geht, oder Gehorsam in der Ehe, Gehorsam in der Gemeinde und sich das gegenseitige Unterordnung. Das werden wir in den nächsten Predigten besprechen. Und ich bete dafür, dass Gott uns belehrt, weil die Gnade entspricht nicht unserer menschlichen Denkweise, weil sie eine göttliche Natur ist und nicht eine menschliche Natur. Und wir werden immer wieder versucht sein, die Gnade Gottes umzudrehen und unserem eigenen Verständnis anzupassen. Ja, Petrus möchte, dass uns diese Festigkeit im Herrn, dieser feste Stand der Errettung, dass uns das die Gnade immer mehr und mehr klar werden lässt. Dass der Gnade und die Friede dir in Fülle zuteil wird, dass Gott dir mehr und mehr Gnade und Friede gibt. Ja, es geht hier um ein Zunehmen, um ein Wachstum in der Gnade und im Frieden. Und auf Gnade folgt Friede. Friede und Ruhe, den bekommst du, wenn du dich Gottes Willen unterordnest, wenn du in seiner Gnade lebst. Dann hast du auch Frieden mit Gott, Frieden in deinem Herzen, auch bei sehr wilder, hoher See. Wir wissen, dass Gott seiner Verheißung treu bleibt. Und diesen Trost, den haben die Judenchristen damals gebraucht, und das brauchen auch wir heute. Trotz der misslichen Umstände, der Enttäuschung, der Repressalien haben wir Frieden. Egal was passiert, bleib dankbar, bleib froh. Dann hast du Frieden im Herzen. Es ist Gottes Absicht, dass sich durch deine Unterordnung unter seinen Willen dein Friede mehrt. Nicht nur in der ersten Zeit nach der Wiedergeburt, sondern täglich, jährlich, immer. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Amen.